Free FM.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr und jeden Mittwoch um 15 Uhr, da gibt es die Podcast-Reihe Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt zusammen mit der internationalen Stadt. Da haben wir jede Woche Experten zu den Themen Rassismus und in diesem Fall haben wir einen Experten für das Thema der Diskriminierung und ich begrüße sehr herzlich den Herrn Andreas Feuzig vom ADIS e.V. Herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Hallo.
So, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz erstmal vorstellen, was Ihre Tätigkeit ist und vielleicht auch ein paar kurze Worte verlieren über den ADIS e.V., für den Sie tätig sind.
Ja, ADIS e.V. ist ein noch ziemlich junger Verein, aber doch mit inzwischen fast 20 Kolleginnen hauptamtlich, die sich mit dem Thema Diskriminierung beschäftigen. Wie 8 andere Städte in Baden-Württemberg, da fehlt leider Ulm noch, aber hoffentlich nicht mehr lange, bieten wir Antidiskriminierungsberatung an. Das heißt, wir haben eine Beratungsstelle, wo Kolleginnen Einzelfallberatung machen für Menschen, die Diskriminierung erleben. Das war jetzt beispielsweise in Corona-Zeiten ein Thema, wenn Menschen mit asiatischem Aussehen auf der Straße gemobbt wurden, dumm angesprochen wurden oder wo nicht rein durften. Das wäre so ein typischer Fall, wo die dann bei uns in die Antidiskriminierungsberatung kommen. Wir haben einen zweiten großen Bereich bei ADIS e.V., der sich rund um das Thema Empowerment dreht. Da geht es darum, dass Gruppen, das geht von einem Café Trans, in dem sich Menschen, also Transpersonen, regelmäßig treffen, um sich auszutauschen, bis hin zu Black POC, also schwarze Tübingerinnen, die sich treffen, um gemeinsam zum Thema Rassismus, zum Thema Diskriminierung zu arbeiten, sich auszutauschen, sich zu stärken. Das ist ein zweiter Bereich. Und der dritte Bereich, den wir machen, ist der Bereich Praxisentwicklung. Da arbeiten wir mit vielen Institutionen im pädagogischen Bereich und dann in einem Projekt, in dem ich auch arbeite, mit dem Projekt Clever IQ im Bereich Arbeitsmarkt, wo wir Institutionen unterstützen, über Fortbildungen, über Coachings, über Organisationsberatungsprozesse, sich mit dem Thema Diskriminierung auseinanderzusetzen.
Also absoluter Fachmann für das Thema Diskriminierung. Der Titel des Podcasts ist ja auch Social Distancing vor dem Hintergrund sozialer Ausgrenzung. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die Maßnahmen gegen Corona, die sind doch wunderbar gerecht, weil die ja für alle gleich sind. Das heißt, wenn ich Ausgangsbeschränkungen habe oder sonstige Beschränkungen, unterscheiden wir da ja nicht. Ist es so? Sind die Corona-Maßnahmen für alle gleich und sind die gerecht?
Das könnte man noch viel weiter fassen. Wie alle Maßnahmen sind nie für alle gleich. Und das ist bei Corona natürlich auch nicht anders. Wir haben in Deutschland und vielleicht auch über Deutschland hinaus eine Idee, gerecht ist, wenn man sich alle gleich behandle. Aber wenn ich Ungleiches gleich behandle, kommt da in der Regel noch mehr Ungleichheit raus. Das ist auch bei den Corona-Maßnahmen so, dass, um ein Beispiel zu machen, wenn ich die Spielplätze schließe, wo ich jetzt noch gar nicht drüber sprechen will, ob das falsch oder richtig ist, aber wenn ich die Spielplätze schließe, trifft es Menschen, die mit Kindern mit eigenem Garten leben, anders als wenn eine Familie in einem Wohnblock ohne eigene Grünanlagen wohnt oder mit kaum eigenen Grünanlagen. Wenn ich das öffentliche Leben runterfahre, trifft es Menschen, die in engen Wohnverhältnissen, vielleicht auch in Familienverhältnissen, die von Prekarität betroffen sind und vielfach mit allen möglichen Problemen zu tun haben, trifft es sie härter als andere. Also von dem her ist es, glaube ich, schon, das war ja auch das, was wir mit dem Text sehr früh im März noch veröffentlicht haben und der Text wurde auch, glaube ich, schon deswegen sehr stark rezipiert, weil diese Idee vielen eingeleuchtet hat auch und inzwischen auch von vielen aufgegriffen, also nicht auch, von vielen anderen auch so transportiert wird, eben, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir durch Corona und die Maßnahmen nicht zu soziale Ausgrenzung in unserer Gesellschaft noch deutlich verstärken.
Wird die ganz konkret irgendwo, gibt es da Beispiele, wo man die noch deutlich verstärkt worden ist? Jetzt haben wir ja so ein bisschen Zeit, das ist ja, die Maßnahmen sind ja schon eine Zeit lang aktiv. Sieht man das jetzt schon irgendwo ganz konkret?
Und es wurde ja viel diskutiert im Bereich Schule beispielsweise. Durch die Schulschließungen sind natürlich Kinder und Jugendliche in unterschiedlicher Weise betroffen. welche Auswirkungen das auf ihren Bildungsverlauf hat, aber auch auf ihr soziales Leben und ihre Einbindung hat. Wie gelingt es ihnen, noch sinnvoll ihre Tage zu verbringen? Wie viel Unterstützung haben sie bei der Bewältigung von Homeschooling-Aufgaben? Haben sie überhaupt die technischen Zugänge zu dem Homeschooling? Es gibt Schulen, die sagen, sie haben in diesen ersten Wochen 20% der Leute verloren, wo sie gar keinen Kontakt mehr hatten. Und wenn man genau gucken würde, welche 20% das sind, wird man natürlich schnell sehen, dass das natürlich auch soziale Ausgangslagen nochmal verstärkt, sowohl im Bereich Klassismus, also im Bereich Menschen, die einfach aufgrund ihrer sozialen Lebensverhältnisse prekär sind, als auch im Bereich Rassismus, Menschen, die meinetwegen aufgrund von Sprachzugängen Schwierigkeiten haben, bei solchen Dingen mit teilzuhaben. Und da hätte man sich schon auch gewünscht, dass dann auch, wenn die Maßnahmen gestaltet werden, hätte man schon mehr nochmal überlegen können, wie können die so gestaltet werden, dass da ein Ausgleich stattfindet.
Hätte man dann die Maßnahmen differenzierter gestalten sollen oder Zusatzangebote machen, weil denn der Virus, der stoppt ja nicht. Also das heißt, diese Hygienebestimmungen, da kann ich ja nicht dran rütteln, wenn ich den Virus nicht ausbreiten will. Aber hätte ich dafür für bestimmte Personengruppen zusätzliche Angebote aufführen müssen? Oder was wäre der Ausweg gewesen?
Also vielleicht an der Stelle mal, ich bin kein Pandemie-Experte und kein Virologe und will es sozusagen auch nicht so verstanden werden, dass ich jetzt hier bessere Vorschläge hätte, wie man die Dinge machen können. Ich rede erstmal über Auswirkungen und denke darüber nach, oder wir haben im Team sehr viel darüber nachgedacht, und das, was ich hier erzähle, ist sozusagen auch ein Ausfluss unserer Diskussion. Wo hätte man Maßnahmen tatsächlich anders gestalten können? Und wenn wir beim Thema Schule bleiben, werden das ja Fragen, ist es wirklich zwingend, dass Schule so organisiert ist, dass zuerst die Abiturjahrgänge wieder reinkommen, um irgendwie zu versuchen, ein Abitur zu schaffen? Oder hätte man da nicht überlegen können, dass zuerst versucht wird, die zu erreichen, die eben über die Distanzlernangebote, also über das Homeschooling, eben nicht erreicht werden können? Wobei das noch keine Lösung ist. Es gibt da oft keine einfachen Lösungen, weil natürlich, wenn ich habe von einer Schule mitbekommen, die haben alle die zwangsverpflichtet, zum Präsenzunterricht zu kommen, die eben nicht an den Homeschooling-Dingen teilnehmen. Das kann man schon auch überlegen, aber hat natürlich dann auch nochmal einen Effekt von Stigmatisierung von bestimmten Gruppen, also von Leuten, die aufgrund von sozialen Gründen vielleicht nicht schaffen, teilzunehmen, dass die dann nochmal das eher als Strafe erleben, dass sie dann verpflichtet werden. Also das müsste man dann in der Gestaltung schon auch gut überlegen, wie man das kommuniziert mit den Leuten und wie man einfach eher das als Angebot auch gestaltet. Aber da hätte man schon, finde ich, drüber nachdenken können, dass man nicht den Leistungsaspekt in den Vordergrund stellt, sondern eher sagt, in diesen Zeiten ist Schule vor allem auch da, damit Leute nicht abhängen, damit Leute in ihren Bildungsverläufen nicht komplett unterbrochen werden. Und dann sind andere vielleicht wichtiger als die Prüfungen.
Gibt es irgendwelche Maßnahmen, vielleicht auch in anderen Ländern, wo Sie sagen, das könnte so beispielhaft dienen, wo Sie sagen, da ist es sehr gut gelungen, als Best-Practice-Beispiel?
Da kenne ich mich auch zu wenig aus. Also ich habe in einem ähnlichen Interview kürzlich da nicht auf Schweden hingewiesen, und das ist natürlich gerade sehr missverständlich, weil ganz andere Gruppen sich ganz stark auf Schweden beziehen, mit denen ich mit Sicherheit nicht in einen Topf geworfen werden will. Also ich will nochmal sagen, ich kritisiere nicht die Maßnahmen, dass sie durchgeführt wurden, sondern eher nochmal wie. Und ich würde es eher nochmal vielleicht gar nicht auf staatlicher Ebene, sondern eher auf kommunaler Ebene und vielleicht sogar noch rund auf Viertelebene. Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der viel mehr noch gemeinsam entwickelt werden würde und nicht die Idee da ist, dass so Maßnahmen nur von oben nach unten gewissermaßen durchgestochen werden, also nicht wo das Verhältnis von Staat und Bürger nicht im Grunde ein Verhältnis von wie Eltern, Kinder sozusagen. Es muss da jetzt jemand sein und der verbietet dies und der verbietet das und er erlaubt dies und das. Sondern es gibt gewissermaßen überall Aushandlungsprozesse. Die sind nicht in so einer Krise auf gesamtstaatlicher Ebene schwer vorstellbar. Und da ist das schwedische Modell vielleicht auch an Grenzen gekommen mit der Idee, wir erklären, wir erklären, wir erklären und zählen sozusagen auf die Selbstverantwortung. Aber im Kleinen hätte ich mir schon gewünscht, dass man beispielsweise sagt, wir haben hier ein Jugendhaus und wir schließen das nicht einfach, sondern wir nehmen Wir überlegen da, wer kann denn da mit überlegen, wie wir und wann wir wieder, unter welchen Bedingungen dieses Jugendhaus so arbeiten können, dass es den Hygienevorschriften gerecht wird und trotzdem die Jugendarbeit nicht einfach komplett auf Null gefahren wird oder auf fast Null gefahren wird. Das finde ich eigentlich eine der wirklich ganz großen Themen im Rückblick, dass diese ganze Thema Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit eben dann eben nicht als systemrelevant betrachtet wird und dann einfach mal komplett eine Kontaktsperre erlassen wird, die sicher von vielen engagierten Menschen in der Jugendsozialarbeit auch subversiv etwas unterlaufen wurde oder auch versucht wurde, trotzdem Kontakt zu halten über Telefon, über WhatsApp, was auch immer. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass viel stärker auch ein Aufschrei in der Jugendsozialarbeit ist, zu sagen, nee, wir sind wichtig und es geht nicht nur um Nahrung und Mobilität und um Lieferservices, sondern es geht auch um diesen menschlichen Kontakt zu Menschen, die in der Gesellschaft eben nicht in einem familiären Bereich leben, der sie gut versorgen kann.
Sind Sie dann ein bisschen unzufrieden mit der Klassifizierung, was als systemrelevant bezeichnet worden ist und wie da die Hierarchien und die Prioritäten gesetzt worden sind?
Gut, erstmal kann man ja sagen, war das ein sehr spannender Prozess, dass überhaupt Bereiche als systemrelevant in Blick kamen, die vorher nicht als systemrelevant in Blick waren. Das kann man erstmal auch sehr positiv sehen. Bereiche wie die Pflege, dass eben auch viele Bereiche, die schlecht bezahlt werden, plötzlich sichtbar wurden als systemrelevant und nicht mehr die Fließbänder bei Daimler, sondern eher die Bänder an der Kasse im Supermarkt. Aber die Frage wäre schon, ob man da halt noch weiter denken können und nicht von Systemrelevanz, sondern von Lebensrelevanz für die Menschen sprechen. Und dann wären wir vielleicht nochmal auf andere Bereiche und andere Ideen gekommen. Und ich glaube, da haben viele versucht, ihren Job möglichst gut zu machen. Ich will jetzt gar nicht einzelne Leute kritisieren oder sagen, die Verwaltung oder die Regierung, wer immer, hat einen schlechten Job gemacht. Ich finde nur, in der Krise wird vieles sichtbar, was wir sonst eben vielleicht auch zu wenig tun und dass eben wir nicht in der Lage sind, Dinge auszuhandeln. Wir jetzt, meine ich wirklich als Gesellschaft und in vielen Bereichen, dass Schulen nicht sagen, okay, wir versuchen jetzt mit Schülerinnen und Eltern unter den Möglichkeiten, mit Videokonferenzen, wie auch immer, zu überlegen, wie wollen wir es denn machen, sondern dass es dann eher so Maßnahmen für alle entwickelt werden, wo natürlich schlecht möglich ist, die kreativ so zu gestalten, dass möglichst viel abgefangen werden kann, an erneuten Formen von struktureller Ausgrenzung und Leute allein lassen.
Also bräuchte
vielleicht nochmal zum Beispiel Schule, nochmal ein Beispiel, zwei andere Dinge dazu noch. Was ich richtig krass finde, man hat zunächst an die Gymnasien gedacht, ans Abitur, hat in manchen Bundesländern war die mittlere Reife schon gar nicht gleich mitgedacht und irgendwann merkt man, ach ja, wir haben ja auch Förderschulen und dann, ja gut, wir können nicht alles gleichzeitig machen, die Konzepte machen wir dann danach. In solchen Dingen wird einfach brutal eine Wertigkeit sichtbar, die immer existiert, nicht erst in der Krise, aber die in der Krise sichtbar wird, dass sozusagen die Förderschulen weniger relevant sind wie die Gymnasien beispielsweise. Und dann auch nochmal, was ist in den Schulen relevant? Auch das fand ich zum Rückblick betrachtet schon ziemlich krass, auch nicht ganz überraschend. Aber wie schnell klar war, jetzt zählt nur noch Unterricht. Alles, was außerunterrichtlich ist, wird komplett gestrichen. Sowas wie politische Bildung, ungemein wichtig in solchen Zeiten, wo praktisch jetzt auch Verschwörungstheorien, wo Rechte versuchen, diese Krise auszunutzen, wo es unglaublich viel Erklärung und Diskussion bräuchte mit Schülerinnen und Schülern an den Schulen. Was macht das mit euch? Wie geht ihr damit um? Wie wollen wir gemeinsam vielleicht auch eine Idee finden, wie wir damit umgehen können? Und es wird alles gestrichen und nur noch Mathe, Deutsch, Englisch, prüfungsrelevante Themen. Selbst Klassenfahrten, Klassenrat wird gestrichen. Ich habe von einer Schule mitbekommen, da dürfte der der Berufsberater, da dürfte nicht kommen, obwohl für Jugendliche, die schon eine Ausbildungsstelle in Aussicht hatten oder fast sicher hatten, die jetzt weggefallen sind wegen der Corona-Krise und sie jetzt neue Ausbildungsplätze brauchen. Weil man sagt, alles nicht wichtig, Hauptsache Unterricht. Und das zeigt, wie die Schulen ticken, also wie wenig sozusagen da so eine Schule für das Leben, sondern eher so eine leistungsorientierte Schule immer noch im Vordergrund steht. Und da gibt es riesen Unterschiede. Es gibt sicher auch Schulen, die das ganz anders machen. Und auch das wird man in der Krise merken. Welche Schule wie mit umgeht, wird auch genauso krass unterschiedlich sein, wie es eben vorher unterschiedlich war. Aber das ist vielleicht noch an dem Beispiel Schule mal, wie stark sozusagen die Krise eigentlich Dinge sichtbar macht, die sonst auch nicht optimal laufen.
Also ist es gar nichts für Sie, gar nichts Neues und Überraschendes, wie Sie gerade eben gesagt haben, sondern nur einfach ganz klar, dass gewisse Gruppen hinten anstehen. Und wenn man jetzt eine schnelle, unter Zeitdruck auch noch eine Priorität setzen muss, dann wird es einfach nochmal, tritt es nochmal ganz, ganz deutlich zutage, wo da die Prioritäten und die Hierarchien gesetzt werden. Hätte man vielleicht ein bisschen die Leute, die Bevölkerung ein bisschen mehr mitnehmen müssen, ein bisschen bessere Aufklärungsarbeit bisschen machen können, dass man dann ein bisschen mehr Verständnis auch gehabt hätte?
Also ich glaube tatsächlich, ich bin nicht sicher, ob das in der Situation, wie wir waren, möglich war, tatsächlich viel, viel mehr auf Freiwilligkeit zu setzen. Gesamtgesellschaftlich, aber man hätte viel früher und viel schneller wieder die Möglichkeiten ausloten müssen, an welchen Stellen können wir vor Ort in Institutionen, in Kommunen, in Stadtvierteln Möglichkeiten schaffen. Ich mache es vielleicht auch nochmal an einem Beispiel Spielplätze. Da wurden ja zunächst, also ich kann es nicht für Tübingen sagen, alle dicht gemacht und irgendwann hat die Stadtverwaltung gesagt, Mensch, die Spielplätze in Grünanlagen, zwischen den öffentlichen Gebäuden, also nicht öffentliche Spielplätze, sondern private Spielplätze, die könnten wir eigentlich wieder aufmachen, weil die Leute müssen das im Treppenhaus hinkriegen, die müssen es im Aufzug hinkriegen, miteinander mit Distanz umzugehen, die kriegen das auch am Spielplatz hin. Die kommunalen Spielplätze, die öffentlichen, waren bis vor kurzem zu. Und da hätte ich mir schon viel früher vorstellen können, dass man sagt, wenn es da um den Spielplatz, um eine Initiative entsteht, wo zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer von Grundschulen, Erzieherinnen, Erzieher von Kitas, die in den ersten Wochen vielleicht auch Zeit gehabt hätten, sowas mitzumachen, unterstützt von Ehrenamtlichen, zu überlegen, wie kriegen wir ein Konzept hin, dass wir diesen Spielplatz nutzen können, der den Hygienemaßnahmen gerecht wird und der trotzdem auch schafft, für die Kinder, die sonst einfach wenig Möglichkeiten haben, rauszukommen, Bewegung zu haben, so ein Minimum an Bewegung herzustellen. Also, dass man nicht sagt, wir machen es uns einfach, dann kriegen wir keine Konflikte, wir machen einfach zu. Natürlich, sobald man sowas aufmacht, handelt man sich auch Konflikte ein, muss Dinge aushandeln. Aber das hätte ja auch wie eine Art Bildungsprogramm für eine solidarische Gesellschaft werden können, dass man gemeinsam vor Ort überlegt, wie nutzen wir das so, damit es gewissermaßen einen Nachteilausgleich für gesellschaftlich vorhandene Ungleichheitsstrukturen gibt.
Welche sind denn jetzt die Personengruppen, wo Sie sagen, dass die besonders diskriminiert werden und besonders drunter leiden? Gibt es da aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Arbeit, welche, wo Sie sagen, da merkt man das besonders stark?
Also man kann davon ausgehen, die sonst am stärksten ausgegrenzt sind, sind es jetzt auch. Und da fallen, sind die Geflüchteten, ist eine Gruppe, die das massiv betroffen hat. Wir wissen von Abschiebungen, die auch deswegen stattgefunden haben, weil die Leute in den Unterkünften keinen Zugang zur Rechtsberatung mehr hatten, weil einfach die Unterkünfte keine externen Leute mehr reingelassen hat. Auch da ist die Frage, das gilt halt dann eben nicht als systemrelevant sozusagen, ne? Und auch die Flüchtlingssozialarbeit konnte da kaum mehr oder unter erschwerten Bedingungen arbeiten und Unterstützung liefern. Zum Teil gibt es kein WLAN in den Unterkünften, das sind natürlich in Zeiten, in denen zum Teil das Homeschooling darüber läuft, aber auch so vieles andere darüber läuft, wenn die Leute kaum mehr aus den Unterkünften raus dürfen. Eine Katastrophe, dass man nicht sagt, das ist wirklich extrem wichtig, dass wir jetzt ganz schnell gucken, dass da jeder Zugang zu WLAN hat und zwar umsonst. Sowas war nicht im Blick. Ohne noch darüber zu sprechen, über die Geflüchteten, die in Griechenland festsetzen und wo man sich Wochen gebraucht hat, um 50 Kinder dann irgendwie herzukriegen, während man gleichzeitig 200.000 deutsche Touristinnen innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder nach Deutschland gebracht hat. In diesen Dingen reproduzieren sich gewissermaßen rassistische Normalitäten, die uns dann gar nicht auffallen, weil irgendwie klar ist, sozusagen die Sicherheit und das Wohlbefinden von deutschen Touristinnen ist einfach deutlich höherwertig als sozusagen die Situation von den Geflüchteten in den Lagern in Griechenland. Ein anderer Punkt, wo das, finde ich, nochmal richtig auch fast schon schmerzhaft deutlich wurde, war fast koloniale Verhältnisse, könnte man sagen, wie dann plötzlich der Spargel als systemrelevant betrachtet wurde. Und natürlich kann man sagen, für die Spargelbauern ist es eine Notsituation und dass die versuchen, über Saisonarbeit irgendwie ihre Ernte zu retten, ist total nachvollziehbar. Aber dass da dann eben möglich war, ohne weiteres 30.000, 40.000 Saisonarbeiterinnen hier reinzuholen, die hier dann unter ganz schwierigen Bedingungen leben, die sich nicht leisten können, das nicht zu machen, weil sie vielleicht nächstes Jahr um ihren Job fürchten, die einfach das Geld brauchen und es trotzdem machen. Und hier dann, wenn sie in den Unterkünften sind, da kaum mehr raus können, weil wenn sie raus können, haben die Leute Angst vor ihnen, weil sie natürlich als Risiko gelten. Da zeigt sich halt, wessen Leben wird geschützt. Nämlich wir schützen uns vor den Saisonarbeiterinnen und das Leben der Saisonarbeiterinnen spielt da offensichtlich kaum eine Rolle oder die körperliche Unversehrtheit. Hier gibt es ein Jugendhaus, das hat eine schöne Parole außen als Plakat angehängt. Die Würde des Spargels ist unantastbar. Das finde ich, trifft das extrem gut.
Es hat ja aber jeder ja gewusst, dass wir diese Saisonarbeiter brauchen und jeder weiß eigentlich auch, dass diese Bedingungen so schwierig sind und es hat ja jetzt in dieser Corona-Krise jeder ganz genau hingeschaut. Warum hat es dann trotzdem nichts zu Änderungen geführt? Warum kommt man trotzdem damit durch, obwohl jetzt ja jeder von der Presse sich eigentlich darauf stürzen müsste? Es steht ja sehr im Fokus. Gab es da keine Verbesserungen?
Ich habe da nicht den Einblick, dass ich das im Detail sagen kann. Es gibt sicher einzelne Betriebe, die das sehr, sehr gut hingekriegt haben und auch gute Bedingungen schaffen. Ich will da jetzt gar nicht urteilen. Ich glaube, mein Punkt war eher, dass ich schon, dass da drin sichtbar wird, wie schnell wir so eine unterschiedliche Wertigkeit von Leben auch akzeptieren, respektieren und auch die Presse das kurz kommentiert, aber das dann im Grunde auch laufen lässt, was ja eigentlich ein Skandal ist, wenn man sagt, überall für alle gelten ganz strenge Maßnahmen, da wird bis extrem viel Energie reingesteckt, dass es irgendwie organisiert wird, wie das läuft. Und bei den Saisonarbeiterinnen, die arbeiten ganz eng, man könnte das ähnliche System bei den Fleischereibetrieben, wo einfach klar wird, da arbeiten unglaublich viel osteuropäische Werkvertragsarbeitnehmer unter sehr prekären Arbeitsbedingungen. Und deren Arbeitsbedingungen sind kaum im Fokus. Amazon, kaum aushaltbar, dass gerade Amazon Krisengewinnler ist, mit Arbeitsbedingungen, wo Gewerkschaftsorganisation verboten ist, mit Arbeitsbedingungen, die wirklich extrem problematisch sind. Und wo wird drauf geguckt und wo wird eben dann doch eher weggeguckt? Das war mein Punkt sozusagen, ohne jetzt den Finger auf eine ganze Branche zu legen und sagt, die ganze Branche betreibt da Menschenrechtsverletzungen. Aber die Wirte von Saisonarbeiterinnen, von Geflüchteten, von Mitarbeiterinnen in der Fleischindustrie ist antastbarer als die Wirte von vielen anderen in diesem Land. Das wollte ich sagen.
Also ist im Prinzip wie das, was Sie am Anfang schon mal gesagt haben, dass es im Prinzip schon da war und die ganze Zeit so ist, nur jetzt durch die Krise einfach nochmal deutlich in den Fokus gerät und man da dann doch nochmal deutlicher sagt, okay, wenn es um die Autoindustrie geht, dann mache ich alles und wenn es die Saisonarbeiter geht, mache ich alles, dass die Ernte gesichert ist, aber auf die Geflüchteten oder auf andere diskriminierte Gruppen, da bin ich viel großzügiger, was das Wegschauen betrifft.
Genau, ja.
Jetzt haben wir noch eine ganz aktuelle Sache, die ja jetzt gerade erst also nicht gerade jetzt erst anläuft, aber die am Anfang von dieser Corona-Krise ja noch kein Thema ist, die aber jetzt ein sehr, sehr großes Thema ist, Thema Maskenpflicht. Da haben wir ja im Prinzip das Gleiche, ja, kann man ja sagen, ja gut, ist ja ganz easy, Maskenpflicht gilt für alle, ist ja eigentlich auch ganz gerecht und wo gibt es denn da Diskriminierung? Aber da gibt es natürlich auch Diskriminierung in dem Gebiet.
Da muss man sagen, dass es gut war, also es für Baden-Württemberg, dass mit der Maskenpflicht von vornherein die Ausnahmeregelungen mitformuliert wurden, dass eben bestimmte Menschengruppen die nicht verpflichtet sind, eine Maske zu tragen. Menschen, zum Beispiel mit Asthma, Menschen mit bestimmten chronischen Krankheiten, die das Atmen ganz schwer machen. Auch Menschen mit bestimmten psychischen Traumata, für die Maske einfach nicht aushaltbar ist. Und auch Gehörlose sozusagen, wo es dann auch nochmal das Spannende ist, die brauchen natürlich vor allem auch Gegenüber, die Maske absetzen, sonst können sie nicht mehr kommunizieren. Und diese Ausnahmen waren mitgedacht, nur das Problem war, dass sie eben ganz wenig bekannt waren und zu wenig kommuniziert wurden. Und wir bemühen uns jetzt hier in Tübingen und auch in anderen Städten drum, auch mit dem HGV gemeinsam, genau dieses Thema in die Läden zu kriegen und es zu transportieren, zu sagen, wir wollen, dass die Läden Plakate aufhängen, die mitteilen, hier dürfen Menschen auch ohne Maske reingehen, wenn sie nicht verpflichtet sind, sie zu tragen. Wir haben mitbekommen, dass es bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und bei der Landesantidiskriminierungsstelle unglaublich viele Beschwerden gab von Menschen, die eben Diskriminierung erlebt haben, weil sie ohne Maske in den Laden wollten oder in den öffentlichen Verkehr fahren wollten. Da beschimpft wurden, nicht reingelassen wurden und so weiter. Und das war für uns eben Anlass, da auch nochmal als Antidiskriminierungsstelle aktiv zu werden. Das Ganze ist aber auch wieder ein hoch dilemmatisches Thema, also wo es keine einfachen Lösungen gibt. Wir hatten diskutiert hier auch, ist es eigentlich dann okay, Menschen anzusprechen? Sie haben keine Maske auf, gibt es da einen Grund für? Also man kann es auch sehr höflich tun. Oder ist allein dieses Ansprechen schon wieder was, dass die Menschen, die ohnehin vielleicht in einer strukturell schwierigen Situation sind, sich dann ständig wieder erklären müssen, ja, ich habe die und die Ausnahmegenehmigung. Und wäre es nicht viel angemessener zu sagen, nee, wir müssen jetzt da nicht gegenseitig Bürgerinnen, Polizei spielen, sondern wir gehen davon aus, wenn jemand die Maske nicht trägt, hat er einen guten Grund. Jetzt wissen wir aber gleichzeitig, es gibt viele Menschen, die aus politischen Gründen die Maskenpflicht ablehnen und es aus gewissermaßen Protest sie nicht tragen, obwohl sie keinen individuellen Grund haben. Da wäre eigentlich auch sinnvoll, man könnte die ansprechen und darauf hinweisen, weil, also auch bei uns im Team in der Diskussion, Menschen sagen, ich benutze den Zug nicht mehr, weil da so viele keine Maske tragen. Ich fühle mich da einfach nicht sicher. Ich bin Risikopatient oder ich gehöre zu einer Risikogruppe. Und andere sagen, ich nutze den Zug nicht mehr, weil diese Maskenpflicht für mich so schwierig ist und so schwierig ist umzusetzen, dass ich das Ich kann das nicht. Ich kann da nicht rein. Und beide wären gewissermaßen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Spannend wäre, über Lösungen nachzudenken. Weiß nicht, ob es zum Beispiel eine Idee sein könnte, dass die Bahn sagt oder die S-Bahn sagt, ein Waggon ist für die reserviert, die von der Maskenpflicht befreit sind. Alle anderen gilt die Maskenpflicht. So. Ich sehe schon, ich habe da jetzt keine Lösung, überhaupt, wie man das organisieren kann. Es geht nur darum, über diese Dinge nachzudenken, über diese Dinge zu diskutieren, die Dinge öffentlich zu machen, dass die Leute genau darüber lernen, wie schwierig, oder nee, nicht schwierig, dass es keinen einfachen Umgang mit dem Thema Heterogenität in unserer Gesellschaft gibt.
Also was man einfach zumindest wissen muss, es gibt Leute, die sind von dieser Maskenpflicht befreit, die sind, also haben eine Ausnahmegenehmigung, keine Maske zu tragen. Ist natürlich, wie Sie gesagt haben, in der Umsetzung schwierig. In der Bahn wird es vielleicht theoretisch noch gehen. Im weiteren öffentlichen Leben wie Supermärkte oder Einkaufen wird es natürlich schon ein bisschen problematischer. Ja? Und einfach nur mal die Sensibilität für die Leute schulen, dass nicht automatisch jeder, der ohne Maske jetzt in diese öffentlichen Räume geht, dass der nicht automatisch das aus politischer Überzeugung macht oder weil er bewusst andere schädigen will. Einfach, dass es einfach so klar ist, weil es vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist, dass es diese Ausnahmegenehmigung gibt. Wer bekommt denn alles? Wie bekommt man denn so eine Ausnahmegenehmigung? Über wen läuft es? Wer bekommt die?
Also das kann man sicher auf den Webseiten vom Sozialministerium oder nochmal gut nachlesen. Ich weiß, dass man ärztliches Attest braucht. Auch da gab es Probleme, weil manche Ärzte, man kann es kaum glauben, den Grund für das Attest auch noch in das Attest reingeschrieben haben. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass wenn ich das vorzeigen muss, da sozusagen irgendwie meine Diagnose mit drin steht. Also da ist nicht wichtig, darauf zu achten, dass die Ärzte nur sagen, sind von der Maskenpflicht befreit, ohne dass es in dieser Befreiung mit drinsteht, was der Grund ist. Also ich hoffe, das waren nur Ausnahmen, weil es eigentlich müsste vom ärztlichen Handeln eigentlich völlig klar sein, dass ich nicht in einen Bescheid, den ich dann am Supermarkt vorlegen muss oder in der Bahn vorlegen muss, die Diagnose steht. Aber genau, wo man das kriegt und wie man das kriegt, da muss ich passen.
Gut, aber auf alle Fälle ist es so, dass gewisse Personengruppen davon ausgenommen sind, von dieser Maskenpflicht. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen, ob wir am Ende der Corona-Krise sind, wissen wir nicht, aber zumindest sind wir nicht mehr ganz am Anfang. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was gelernt. Was wäre denn so für Sie die Quintessenz, wo Sie sagen, wo man besser vorbereitet sein muss, wo Sie sagen, diese Punkte würden Sie an Ihrer Stelle jetzt viel schneller einbringen, wenn jetzt beispielsweise nochmal sowas was austritt oder was ja auch schon viele erwarten, dass eventuell im Herbst, wenn die zweite Welle kommt, wieder die Maßnahmen rigider werden. Gibt es jetzt Punkte, wo Sie quasi daraus gelernt haben, wo Sie sagen, da sollte man schneller reagieren und sollte man gleich propagieren?
Also ich kann das nochmal wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass man überlegt, wie können wir uns besser vorbereiten, dass wir Strukturen haben, die in so einer Krise gemeinsam nach Lösungen suchen, die möglichst wenig ausschließen. Und das hatte ich ja vorher schon mal versucht, auch deutlich zu machen. Das könnte man jetzt als Anlass nehmen, zu sagen, irgendwas im Kriseninterventionsplan ist sowas mit drin. Dann ist es, finde ich, auch nochmal eine Frage von Schulung von Vollzugsbeamten zum Beispiel, wo ich jetzt auch niemanden unterstellen will, dass er bösartig diskriminiert. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass in der Kontrolle der Maßnahmen bestimmte Profiling-Effekte, die wir auch immer haben, auch durchschlagen. Also wer wird wie oft kontrolliert? Wir haben hier in Tübingen bestimmte Viertel, wo jeden Abend Hausmusik stattfindet. Da kommt die Polizei vorbei und guckt mal und sagt, ja, einigermaßen Abstand ist okay. Und bei Jugendlichen wird da ganz anders hingeguckt und die Zahlen auch ganz anders. Auch bei Migrantinnen wird zum Teil stärker kontrolliert als bei anderen. Das sind jetzt nicht Dinge, die ich nachweisen kann, aber das ist so das, was bei uns ankommt, dass so ein Gefühl da ist, dass das die viel stärker betrifft. Ich würde gerne noch da einen dritten Punkt machen, und zwar, wer kann sich noch treffen in so einer Krise? Und klar muss man das sehr eng halten, das leuchtet mir alles auch total ein, aber es wird ja ganz stark auf Haushalte und damit auch ein Stück weit schon stark so immer noch auf Familienkonzepte rekurriert, wobei schon gut war, dass eben nicht nur Familie, sondern eben auch ganz stark das Zusammenwohnen, also auch Wohngemeinschaften zum Beispiel hier auch im Blick waren. Aber wir erleben, dass für bestimmte Gruppen, gerade für Gruppen, die Diskriminierung erfahren, andere Gruppen unglaublich wichtig sind, wo sie Kontakt behalten müssen, die eben nicht Familie sind. Und wie kann man das auch berücksichtigen in der Gestaltung von so Maßnahmen, dass man sagt, okay, wer kann sich mit wem noch treffen? Was erlauben wir da? Weil das einfach unglaublich wichtige Bezugspunkte sind. Wir haben ein Jugend-Empowerment-Projekt, Talk, in Reutlingen. Die nennen das, für die ist dieses Projekt Familie. Und das dürfte sich einfach gar nicht mehr treffen. Und wir haben dann versucht, möglichst schnell noch mit ihnen Kontakt zu halten, weil die Menschen erleben ganz oft Enttäuschungen, dass jemand sagt, wir gehören hier zusammen und plötzlich gilt das alles nicht mehr. Und wir hatten Angst, dass wir mit den Jugendlichen sich wieder was wiederholt. Wir bieten ihnen über mehrere Jahre so eine Heimat und plötzlich kommt Corona und dann gibt es diese Heimat nicht mehr. Also da waren wir tatsächlich, die Kolleginnen, sehr bemüht, noch so ein Gefühl beizubehalten. Und ich glaube, das geht auch nochmal in den Bereich Jugendsozialarbeit, das geht nochmal in den Bereich Schule, Kindergarten. Wie schnell brauchen wir da eben diesen Zugang zu den Menschen, dass die uns nicht wegrutschen und damit wir Angebote schaffen, damit die irgendwie noch als Gruppe sich erleben können.
Also sollte man einfach gucken, dass man gewisse Lösungen individuell treffen kann und sagen kann, auch wenn es wieder Beschränkungen gibt, dass man mehr Ausnahmen und genauer hinschaut und nicht so pauschal sagt, das ist komplett alles verboten, sondern wirklich sagt, wenn es in der Familie erlaubt ist, ist es vielleicht auch in familienähnlichen Strukturen erlaubt, wenn natürlich immer die Sicherheitsvorkehrungen
einhalten. Ja, genau, es geht jetzt auch gerade um diese Zwischenphasen, nicht des totalen Shutdowns, sondern wie wird wieder geöffnet, was kommt dann zuerst rein, was ist erlaubt, ne? Und dass man da diese Themen, also jetzt wird man wegen Familienfeiern, Hochzeiten, das wird wieder erlaubt mit bis zu 100 Leuten sozusagen, und Gruppentreffen für andere Gruppen, wo das vielleicht genauso wichtig ist, werden noch nicht erlaubt. Also da würde ich mir einfach noch mal mehr Ausgewogenheit. Aber wie gesagt, es wurde da auch vieles gut gemacht und vieles richtig gemacht. Aber wenn Sie fragen, was man noch besser machen könnte, wäre noch viel stärker, diesen sozialen Ausgleich bei den Maßnahmen früher schon mitzudenken.
Okay, wunderbar. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Die Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem heutigen Gesprächspartner, den Andreas Feuzig von ADIS e.V., der uns in der vergangenen halben Stunde über die Diskriminierung und sozialen Ausgrenzung im Rahmen der Social Distancing Maßnahmen etwas berichtet hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und verabschiede mich hier. Tschüss.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Sie hören Radio Free FM, zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.